Ihr Lieben, vielen Dank für die Begrüßung, das Willkommen heißen hier bei euch. Ich freue mich, dass ich wieder einmal da sein darf. Ich darf euch auch Grüße sagen. Ich habe mich vorhin nicht gemeldet, als du gefragt hattest, wer Grüße hat, weil ich dachte, wenn ich eh am Mikrofon stehe, kann ich euch das gleich sagen. Also viele Grüße von den Geschwistern jenseits des Tales. Ich habe nur überlegt, in welche Richtung ich jetzt zeigen muss, jenseits des Tales. Stimmt das? Ja, ne? Okay. Also von da drüben, viele Grüße an euch. Dort sind die Geschwister jetzt auch zusammen. Ich habe jetzt gedacht, beim Singen der Lieder, beim Beten, bei euren Zeugnissen, die ihr gesagt habt, eigentlich ist alles gesagt. Ich könnte mich eigentlich wieder hinsetzen. Der Bibeltext, der heute für diesen Tag so vorgeschlagen ist, den möchte ich euch aber doch gerne mal vorlesen. Da steht nämlich im Markus-Evangelium. Und dort steht es im 4. Kapitel, eine Begebenheit, die vielleicht dem einen oder anderen vertraut ist. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, also sagte Jesus zu seinen Jüngern, das ist also die Situation, heißt mit seinen Jüngern zusammen. Also an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge, nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Gottes erstaunliche Macht wird in diesem Geschehen, in diesem Ereignis sichtbar. Gottes erstaunliche Macht einmal im sichtbaren Umfeld, das, was wir erleben, was wir erfahren, wovon ihr gesprochen habt, wovon ihr Zeugnis gegeben habt, aber auch Gottes erstaunliche Macht im unsichtbaren Bereich, im ganz persönlichen Bereich, der wirklich nur mich betrifft, wo niemand anders etwas weiß und hineinschauen kann. Die Begebenheit ist eigentlich recht nachvollziehbar. An jenem Tag, es hat einen vollen Tag gegeben. Am See Genezareth, da sind wir also. Jesus spricht zu den Mengen, zu den Volksmengen. Sie sind am Ufer des Sees. Und den ganzen Tag erzählt er ihnen vom Reich Gottes. Und es ist logisch und jeder, der irgendwie schon mal in so einer Situation war, der weiß, am Abend hast du es einfach satt. Du bist einfach K.O. und vielleicht auch heiser und kannst nicht mehr. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern am Abend, genug jetzt, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Ans andere Ufer. Erstmal weg von hier, von unserem Alltag, ans andere Ufer. Die Jünger wussten nicht, was dort auf sie zukommt, aber sie haben das erstmal so akzeptiert und gemacht. Interessant ist, dass er dort losfährt. Sie sind also in einem Schiff. Sie fahren los und andere Boote fahren mit. Und ich habe mich gefragt, warum fahren sie denn mit? Es ist doch Abend, sie müssen doch wissen, gleich wird es finster. Wollten sie in seiner Nähe sein? Haben sie gedacht, wir hören noch was Tolles von ihm? Wir erleben noch was von ihm? Oder haben sie einfach gesagt, Wir sind so begeistert, so angesprochen von ihm. Wir wollen einfach in seiner Nähe bleiben. Wir wollen mit ihm gehen, auch ans jenseitige Ufer. Und dann geschieht diese eigenartige Situation. Ich habe gelesen, das ist dort nicht unüblich, dass ganz plötzlich sogenannte Fallwinde auftreten, also Sturm, so wird es hier genannt. Unvermittelt, unerwartet, nicht planbar. Und nun haben sie ein Dilemma. Nun ist das Problem auf einmal da, einfach schlagartig da. So ähnlich, wie es manchmal geht. Auf einmal fällt man um, verletzt sich, alles auf einmal anders. Alles muss ganz neu bedacht werden. Und das war mir interessant. Das dachte ich, ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den wir uns merken können. Mit Jesus unterwegs sein. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Das schützt nicht vor Sturm. Mit Jesus unterwegs sein heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Interessant ist hier an dieser Geschichte die Reaktion der Jünger. Einige von den Jüngern waren ja Fischer. Die kannten sich also aus mit Booten, die wussten, wie man damit umgeht, wie man mit dem Segel umgeht oder mit dem Ruder und mit dem Steuer. Und ich kann mir gut vorstellen, als das so losging, als der Wind auftauchte, da haben sie gesagt, wir schaffen das. Wir haben das schon oft genug erlebt, wir haben das schon oft genug gemacht. Wir schaffen das. Dieser Gedanke, der einfach so da ist. Wir, ich, das packe ich schon. Das machen wir so mit links. Das geht einfach. Wir sind da trainiert. Und wir brauchen Jesus nicht. Da ist zwar ein Boot mit, aber wir brauchen ihn nicht. Lass ihn schlafen. Lass ihn in Ruhe. Stört ihn nicht. Wir kommen schon zurecht. Eine Einstellung, die vielleicht der ein oder andere auch schon erlebt hat, wo er gemeint hat, wegen diesen Kleinigkeiten, da muss ich mich nicht an Jesus wenden. Das ist nicht notwendig. Das kriegen wir schon hin. Das packen wir schon. Und dann steht hier in unserem Text, das der Markus geschrieben hat, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff sich schon füllte. Auf einmal bekommen sie kalte Füße. Das Wasser schwappt rein und es ist unangenehm. Und man merkt auf einmal, hoppla, ich habe es ja gar nicht mehr so im Griff. Ich kann es ja nicht mehr steuern. Und da fällt ihnen Jesus ein. Und die Frage ist an uns, was haben wir für ein Bild von Jesus? Haben wir so ein Bild, dass er sagt, okay, lass ihn einfach in Ruhe. Das ist nicht nötig, ihn da jetzt zu stören. Aber wir lesen, oder ihr könnt es lesen, sie wecken ihn auf. Also sie merken, es geht nicht mehr weiter. Ich brauche eine Hilfe. Sie wecken ihn auf. Und das ist mir interessant, wie sie ihn wecken. Also jetzt nicht, ob sie ihn schütteln oder ansprechen, sondern was sie zu ihm sagen. Lehrer. Sie wecken ihn auf und sagen, Lehrer, hast du eine Idee für uns? Kannst du uns helfen? Weißt du jetzt einen Weg, wie es weitergeht? Welche Meinung haben wir von Jesus? Was erwarten wir von ihm? Ein Lehrer in der Schule, der sagt uns einfach bestimmte Dinge, was wir machen müssen, wie wir es machen müssen, wie wir Dinge beurteilen können und beurteilen sollen. Und wir merken am Ende dieser Begebenheit, dass sie eine falsche Vorstellung hatten. Sie hatten erwartet vielleicht, dass er ihnen sagt, also ihr müsst jetzt rechts rudern, ihr müsst links rudern oder ihr müsst euch alle vorne reinstellen ins Schiff oder hinten reinstellen ins Schiff. sie haben eigentlich nicht erwartet, das ist ihnen hinterher deutlich geworden, dass sie hier mit Gottes Sohn sprechen, der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Sie wollten ein paar Tipps haben von ihm. Ist das manchmal so, dass wir das erwarten von Jesus? Ein paar Tipps für meinen Alltag, ein paar Tricks vielleicht, wie ich bestimmte Probleme bewältigen kann? Rechnen wir mit ihm, wenn wir ihn ansprechen und wecken, dass wir hier mit dem Sohn Gottes reden? Mit einer Autorität? Also, das war mir also ganz interessant, wie sie ihn ansprechen. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Rette uns. Sie sagen aber oder haben keine Idee, wie. Das war einfach Sturm und wild und vielleicht war es finster, es war ja Abend. Und Jesus greift ein. Jesus greift ein und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und da habe ich gedacht, das ist doch genau die Gelegenheit für unsere Lobpreisband. Jetzt ist was Tolles passiert, es ist Stille. Der Wind ist weg, der Sturm ist weg. Der Morgen hat sich wieder beruhigt von dem Geschaukel. Jetzt ist doch die Zeit für Lobpreis. Gott anbeten. Doch das Wunder, was geschehen ist, ist ja ein Wunder gewesen. Und ich habe gestaunt, es steht nichts hier von Lobpreis. Vielleicht waren die Fischer nicht ganz so musikalisch wie ihr. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht war ihnen auch gerade nicht so nach Singen zumute. Etwas anderes passiert. Und das fand ich sehr interessant. Warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Eine Selbstreflexion der Jünger erleben wir hier. Sie staunen da. Sie stehen staunend da. Sie fürchteten sich mit großer Furcht, steht hier. Das war die Situation. Wer sind wir? Was haben wir erlebt jetzt? An welcher Stelle stehen wir? Wie weit? Was haben wir jetzt erfahren in der Nähe Gottes? Es ist für sie mehr als irgendwie eine nette Begebenheit, mal so auf dem Schiff, auf dem See unterwegs zu sein. Bin ich mit Jesus unterwegs? Erlebe ich anstrengende Situationen? Ihr habt sie vorhin, einige von euch haben sie erzählt. Und ich möchte fast, man sollte es nicht so sagen, fast wetten. Wenn jetzt jeder von euch seinen Nachbar fragt, oder den da vor euch sitzt, oder hinter euch sitzt, ich glaube, dass jeder von solchen Situationen berichten kann. Zum einen von den ganz offensichtlichen, sichtbaren, aber auch von denen keiner was weiß, die man mir nicht ansieht. Situationen, die uns Mühe machen. Und wir werden es erleben vielleicht im Gespräch, wenn wir offen und ehrlich sind, dass dieser Gedanke, der manchmal so gesagt wird, mit Jesus wird alles gut, so dieses Wohlfühlevangelium, da wirst du gesund, da bist du reich, dass das nicht unsere Erfahrung ist. Mit Jesus unterwegs sein bedeutet nicht, dass alles gut und schön wird. Eigenartig ist, dass er gesagt hat zu seinen Jüngern, lasst uns ans jenseitige Ufer übersetzen. Ganz klarer Auftrag, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und nun frage ich mich, als der Sturm dann kam, was haben denn die Jünger gedacht? Stimmt das, was Jesus gesagt hat? Wir wollen rüberfahren ans andere Ufer. Oder hat er das gar nicht bedacht, dass da Wind kommen könnte? Dass es gar nicht funktioniert, was er mir aufgetragen hat, was er uns aufgetragen hat? Kann das sein, dass solche Gedanken in uns aufkommen. Da habe ich mich verhört, hat bestimmt das gar nicht gemeint. Oder hätten Sie vielleicht Jesus eher fragen können? Viele Fragen stehen in diesem Text, die wir einfach nicht so beantworten können. Und die auch jeder, der in einer solchen Situation ist, für sich selbst beantworten muss. Ich kann euch jetzt keinen Tipp geben. Also erstens müsst ihr das machen, zweitens müsst ihr das machen, drittens müsst ihr das machen und dann geht alles gut. So ist es nicht. Es ist ganz individuell. In dem Psalmen steht, dein Hüter schläft nicht. Das hätten sie eigentlich wissen können, die Jünger, sie waren ja bewandert im Alten Testament. Was haben sie für ein Bild von Jesus? Was habe ich für ein Bild von Jesus? Denke ich daran, dass Paulus geschrieben hat an die Epheser, ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde, also auch auf dem See, in dem Boot. Denke ich daran, dass, wie es Petrus ausgedrückt hat, dass Engel und Mächte ihm untertan sind, habe ich das vor Augen. Erinnere ich mich daran, wenn es mir schlecht geht und wenn ich Gegenwind habe und wenn es rauf und runter und hin und her geht und ich das Ziel vielleicht ein bisschen auch aus den Augen verliere. Ich finde es schön, dass in diesem Text Gottes Größe, Gottes Gewalt in Jesus Christus sichtbar wird für die Jünger und für uns auch, für die es aufgeschrieben ist. Sicher kannten die Jünger den Schöpfungsbericht, wie er in Mose steht. Und Gott sprach und es geschah. Zack, bumm, fertig. Vielleicht haben sie auch daran gedacht, was sie vor kurzem erlebt hatten in Kapernaum, dass da ein Hauptmann kommt zu Jesus und sagt, du, mein Diener ist krank, kannst du bitte helfen? Und Jesus hat gesagt, jawohl, in Ordnung, wir gehen gleich mal rüber und gucken uns das mal an. Und was hat der Hauptmann gesagt? Sprich nur ein Wort und dann wird er gesund. Ich bin das gewöhnt, ich bin Hauptmann, ich sage ein Wort zu meinen Soldaten und dann machen die das. Und du bist Herr und sprich nur ein Wort und es geschieht und er ist wirklich gesund geworden. Vielleicht haben sie das so im Hinterkopf gehabt. Gottes Wort ist lebendig, es ist wirksam. Schreibt der Schreiber im Hebräerbrief. Es ist sogar wie ein Hammer, was Felsen zerschlägt. Es hat Macht, es hat eine Gewalt. Und nun ist das so, Jesus spricht hier einfach. Er sagt einfach, sei still. Schweig, verstumme. Und nun staunen sie, das auch. Sie hatten ja vorher erlebt, dass er bei bestimmten Krankenheilungen auch schon gesprochen hat und bestimmte Dinge einfach gesagt hat. Da ist ein Besessener in Kapernaum und der nervt Jesus mit seinen Aussagen. Und da sagt er, verstumme und fahre von ihm aus. Hat funktioniert. Er trifft einen Aussätzigen und sagt zu ihm, ich will, sei gereinigt. Hat ihn nicht abgewaschen und einbalsamiert oder gebunden, verbunden. Ich will, sei gereinigt. Er hat geredet, hat einfach nur gesagt. Und diese Begebenheit, wo man einen Gelähmten durchs Dach gelassen hat, zu Jesu Füßen, werdet ihr vielleicht euch erinnern, der eine oder andere. Was hat Jesus zu dem gesagt? Der auf der Bahre liegt, oder auf dem Bett oder der Matratze. Steh auf, nimm das Bett und geh nach Hause. Das hatten sie erfahren. Aber dass er ihn auch, dass er Wind gebieten kann, dass er dem See gebieten kann, das hat sie umgehauen. Das war einfach zu viel und zu groß für sie. Und vor allem, dass er da nichts weiter gemacht hat, hat nicht irgendwie eine Kerze angezündet oder hat irgendwelche Rituale gemacht. Einfach nur sein Wort. Schweig, verstumme. Und nun ist interessant, jetzt sitzen und stehen die Jünger da und er hält ihnen keine Moralpredigt. Was seid ihr denn für undankbares Volk oder Schlafmützen oder wie auch immer? Kein Wort lesen wir davon in der Bibel. Keine Schuldzuweisung, dass er gesagt hat, na, ihr seid doch Fachleute, hättet es doch hinkriegen müssen. Warum weckt ihr mich denn jetzt hier? Wozu denn das? Die Frage, die sich die Jünger wahrscheinlich gestellt haben oder die sich viele Menschen der damaligen Zeit gestellt haben, ist, haben wir was falsch gemacht? Das war im Judentum so ein bisschen Hinterkopfgedanke. Wenn jemand krank ist, da ist er doch irgendwie dran schuld. Da treffen sie einen Mann, blind geboren, und da kommt diese Frage auf, da steht es in der Bibel. Oh, Jesus, siehst du den Blindgeborenen? Warum ist er blind geboren? Haben seine Eltern was falsch gemacht, haben gesündigt? Oder hat er gesündigt? Wo ich sage, die zweite Frage ist sowas von aus der Luft gegriffen. Wie kann ein Baby, was noch gar nicht geboren ist, was falsch machen? Aber okay, so steht es jedenfalls da. Dies, dass man an demjenigen die Schuld zuweist, wenn es nicht funktioniert. Das verlorene Schaf, von dem Jesus spricht, was aus der Herde weggelaufen ist. Gute Frage. Warst du selber dran schuld? Weil es da was Schönes zu fressen gab, hinter dem Stein oder in der hintersten Ecke? Hat es jemand weggejagt aus der Herde? Wir müssen diese Frage auch immer wieder hören. Diese Frage stellt Jesus nicht. Er stellt eine andere Frage. Warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Er stellt die Frage nach dem Glauben von mir. Und das ist mir interessant. Zwei Worte sind ganz wesentlich in der Aussage hier. Die letzte Zeile. Einfach könnte man sagen, diese Feststellung, ihr habt keinen Glauben. Wie habt ihr keinen Glauben? Ihr habt, die beiden Worte drehen wir einfach rum, ihr habt keinen Glauben. Als Vorwurf. Ihr glaubt ja überhaupt nichts. Was seid ihr denn für Leute? Wo ist euer Glaube? Ganz anders steht er. Habt ihr keinen Glauben? Mit einem Fragezeichen. Die Frage an uns. Und das ist ein Punkt, auf den wir antworten können. Wenn jemand zu dir sagt, du hast gar keinen Glauben, dann sagst du, gut, mach ich. Rollladen zu, kann ich nichts ändern. Aber diese Frage geht an mich. Habt ihr keinen Glauben? Glaube und Vertrauen. Hier bei den Jüngern, das ist eigentlich der Schlüssel zur Erfahrbarkeit, dass ich die Größe Jesu erfahren kann und erleben kann. Und Glaube ist auch eine Sache, die ja vielleicht nicht einfach so mir zufällt und mir mit der Geburt, die in den Kinderwagen gelegt wird. An Timotheus schreibt Paulus, kämpfe den Kampf des Glaubens, setze dich ein, bemühe dich, überlege es dir, reflektiere das. Und dieses Vertrauen in Jesus Christus hätte auch die Jünger vor dieser Panik bewahrt vielleicht, die sie da hatten in ihrer Situation. Frage ist an uns, könnte ich das auch erleben? Kann ich in eine solche Situation kommen, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Das habe ich mir ja vorgenommen, deswegen sitzen wir ja hier. Wir wollen mit ihm unterwegs sein. Wir wollen mit ihm unser Leben gestalten. Wir wollen mit ihm gehen. Er soll bei uns sein. Ich glaube daran, dass er bei mir ist. Er hat es ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Da bin ich ja ganz zuversichtlich. Und dass ich tue, was er sagt. Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer. Da kann doch gar nichts schiefgehen, wenn ich so lebe. Da bin ich doch auf der richtigen Linie. Und dann kommen die Probleme, diese Fallwinde. Und so sagt vielleicht der ein oder andere, Warum habe ich mich darauf eingelassen? Hätten wir mal am Ufer geblieben, hätten wir ein bisschen gegrillt, hätten wir es doch viel schöner haben können. Und hätten einen gemütlichen Abend gehabt und müssten jetzt nicht hier mit nassen Füßen in dem Boot auf dem Wasser rumherschippern. Interessant ist mir auch, dass hier in dem einen Vers 36, aber auch andere Schiffe waren mit ihm. Die sind mit losgefahren, als noch alles schön ruhig war. Wo sind die Schiffe jetzt? Wir lesen nichts mehr davon, als der Sturm losgeht. Wo sind die anderen, die mit mir so unterwegs gewesen sind? Ich will sie nicht verurteilen, steht mir nicht zu. Es ist auch hier nicht die Rede davon. Aber wir merken, dass wir in solchen Situationen oftmals auf uns selbst geworfen sind. Dass manchmal schwierig ist, manchmal keine Unterstützung bekommen. Es ist traurig, aber es ist auch die Realität, die wir vielleicht auch erleben müssen. Warum Jesus nicht eher eingegriffen hat, ist eine Frage, aber vielleicht will er da mich vom hohen Ross herunterholen, an meiner Selbstsicherheit mal anklopfen, nach dem Motto, wir sind Fischer, wir bringen das, wir sind schon oft genug hier langgefahren, wir haben schon viele Situationen gemeistert. Neben diesem sichtbaren Bereich des Bootes, der Wellen, des Windes, gibt es aber auch in unserem Leben, unserem Alltag einen unsichtbaren Bereich, der nicht so sichtbar und nicht so deutlich ist und nicht so wahrnehmbar ist, auch von den anderen. Ich denke, der Wind ist ein gutes Beispiel dafür. Es erhob sich ein Wind. Jetzt könnt ihr euch mal fragen, wer kann mir erklären oder mal sagen, wie ich Wind sehen kann? Schwierig zu erklären. Wir merken ihn an den Auswirkungen, nicht wahr? Wenn es irgendwo ein Ast abbricht in unserem Gemüsegarten oder der Ziegel vom Dach fällt. Also die Wirkung merken wir. Die Sache selbst sehen wir nicht. Und das, denke ich, ist es, was auch hier für uns zum Lernen ist. Da weht ein Wind in unsere Gemeinden hinein. Wir haben Streit. Es gibt Vorwürfe. Wir haben Verdächtigungen vielleicht, Missverständnisse. Von außen gar nicht so sichtbar. Aber die Wirkung ist da. Das Miteinander ist gestört. Wir haben auf einmal Probleme. Und können und wundern uns, dass wir nicht ans Ziel kommen. Wir können einfach nicht vorankommen mit unserem Boot. Wir sitzen da drin und rudern. Die haben sie bestimmt gerudert wie verrückt. Aber sind nicht vorangekommen. Sind nicht zum Ziel gekommen. Und da ist der Gedanke an Jesus wendet. Nicht als den Lehrer, der dann sagt, ja, erstens müsst ihr das machen und zweitens müsst ihr das machen, sondern einfach an ihn zu wenden, als den, der die Macht hat, auch dem Wind, diesen unsichtbaren Gegenwind zu gebieten. Rettet, so steht es im Kolosserbrief, er rettet uns aus der Macht der Finsternis und versetzt uns in seine Gegenwart, die Gegenwart der Liebe. So beschreibt er uns das. Interessant ist, wie Jesus reagiert. Es wird eine große Stille. Der Wind war weg. Die Probleme waren weg. Waren gelöst mit seiner Hilfe. Was waren denn die Erwartungen vielleicht der Jünger in der Situation? Es war eine große Stille. Wenn sie gesagt haben, das ist sowas Dummes. Wir wollen doch ans andere Ufer. Ein bisschen Wind hätte er ja noch lassen können. Ne? Wo man hätte Segel gemacht und dann wären wir gemütlich noch ans andere Ufer gefahren. Das wäre doch ein guter Gedanke gewesen. Haben wir solche Erwartungen an Jesus Christus, an sein Helfen? Ne? Das wird uns dann nicht weiter anstrengen müssen. Nein, es war eine große Ruhe. Und nun müssen sie wieder rudern, gemeinsam rudern, alle miteinander. Dieser Gedanke ist, denke ich, vielleicht auch wichtig für unsere Gemeinden, dass wir wieder gemeinsam rudern müssen. Wenn Jesus eingreift, das ist vielleicht der Gedanke, den wir uns merken können, wenn Jesus eingreift, dann heißt das nicht, dass nichts mehr zu tun ist. Ne? Dass er sagt, okay, gut, zack, ans andere Ufer, Friede, Freude, Eierkuchen, alles gut. So macht er es nicht, so handelt er nicht. Und nun wird es eigentlich persönlich zwischen Jesus Christus und den Jüngern, als er sie so anspricht. Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Ich muss mich fragen lassen, hinterfragen lassen. Gottes erstaunliche Macht ist sichtbar, hier an diesem Beispiel. Aber, und das ist das, was wir vielleicht auch hören können, Gottes Macht hat auch Grenzen. Und die Grenzen setze ich. Eine Möglichkeit wäre ja gewesen für die Jünger, als es so rauf und runter ging, also hier drin kriege ich nasse Füße in dem Boot, das ist mir nichts, ich steige aus. Der dümmste Gedanke, den man hätte haben können in der Situation. Na? Ich gehe einfach weg, fertig. Habe den Streit, Diskussion nicht mehr. Gerade aber in eine viel schlimmere Situation. Zweitens vielleicht, kein Automatismus ist da. Die Jünger mussten reagieren. Sie mussten die Initiative ergreifen. Haben sie gemacht, haben Jesus geweckt. Interessant ist, Jesus war ja dabei, er war ja im Boot. Jesus ist auch bei mir dabei, aber ich muss mich ihm zuwenden. Ich kann nicht erwarten, wenn er da hier steht und ich drehe mich halt so hin und denke, naja, wird schon was passieren, wird schon handeln. So finden wir es eigentlich nicht in der Bibel. Wir dürfen und sollen ihn ansprechen und sollen uns zu ihm wenden. Das geht natürlich an die Substanz. Die Fischer in dem Boot gestehen sich ein, wir schaffen es nicht, wir können nicht. Und das greift vielleicht auch ein bisschen meine Persönlichkeit an. Zugestehen, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, das überfordert mich. Das geht schon ans Eingemachte. Ich habe extra mal mir euer Liederbuch geholt, weil es ein schönes Lied gibt, was sehr, sehr alt ist und bekannt ist, wo der Dichter des Buches das so zum Ausdruck bringt, oder das Lied ist so zum Ausdruck bringt, was das Problem ist oftmals bei mir. Das heißt, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich denke, viele von euch können es vielleicht aus dem Kopf, können es auswendig. Und da steht es dann drin, von dem stolzen Herz, wo Jesus Christus eingegriffen hat. Und dieses Erbarmen, was ihm widerfahren ist, das beschreibt er so: Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Das ist die Erfahrung, die wir auch machen dürfen. Und ich habe mich gefreut, in unserem Liederbuch auf dem Goetheplatz steht genau das gleiche Lied drin. Und es wird in vielen Kirchen, Gemeinden gesungen werden. Ich bin erfreut, ich rühme Gottes Barmherzigkeit. Ich darf ihn also ansprechen. Und dann, wie gesagt, ich muss also wollen, ich muss mich an ihn wenden. Und dann ist die Frage, was erfahre ich denn jetzt? Was darf ich denn erleben, wenn ich mich an ihn wende? Zum einen die Befreiung. Die Jünger in dem Boot haben sich ausgeliefert gefühlt, dem Wind, den Wellen, die hatten keine Hoffnung mehr. Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, das geht vorbei, das will uns Jesus nehmen. Ich bin bei euch alle Tage. Dann zum anderen gibt er auch Kraft zum Ertragen und zum Aushalten. Einfach die Situation, ich habe das vorhin so schön erzählt, der ein oder andere hat es berichtet aus seinem Alltag. Ich kann die Situation aushalten, ich kann das ertragen, ich muss nicht aus dem Boot aussteigen, ich muss nicht weg. Und in Jesu Gegenwart legt sich der Wind. Schweig, verstumme. Interessant ist, das Boot ist noch das gleiche geblieben. Das ist auf einmal kein Kreuzfahrtschiff geworden. Das war noch genau die gleiche Holzkiste mit dem Segel dran und den Rudern. Da hatte sich nichts geändert. Manchmal haben wir da falsche Vorstellungen, dass wir denken, nun ist alles auf einmal ganz neu und ganz anders. Die Situation ist die gleiche, aber ich gehe anders damit um. Ich kann anders damit umgehen, darf anders damit umgehen. Und interessant ist auch, Jesus Christus bleibt in dem Boot mit den Jüngern und sie kommen mit ihm an das jenseitige Ufer. Das ist interessant, diese Aussage haben wir auch. Jesus Christus ist bei uns. Lasst uns an das jenseitige Ufer übersetzen. Ich meine, das war hier eine ganz praktische Sache, einfach das andere Ufer auf der anderen Seite. Aber wir können das auch bei uns übertragen auf unser Leben, unseren Alltag. Was ist das jenseitige Ufer, an das uns Jesus bringen will, wo er uns hinhaben will? Er sagt, dort ist das Ziel, da gehen wir hin, da wollen wir hin. Und dazu bietet er uns seine Hilfe an. Über das Wie kann ich nicht verfügen. Wie gesagt, die Jünger mussten dann rudern, mussten sich wieder anstrengen, dass sie hinzukommen. Aber sie sind angekommen. Das lesen wir dann in den nächsten Kapiteln, wenn wir das Markus-Evangelium weiterlesen. Er hat sie begleitet bis dahin. Und dann hat er gesagt, in einer Rede mal zu ihnen, und wenn ihr dann angekommen seid, wenn wir dann da sind, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Warum und wieso ich das erleben musste, warum das gut war. Ich habe mich gefreut, das erste Lied, was wir gesungen haben, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da war der Refrain, Gott bringt uns ans Ziel. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir hoffen und darauf dürfen wir uns auch freuen. Ein Satz von Luther habe ich noch gelesen, das fand ich sehr interessant. Er schreibt, die Wege oder die Taten oder die Machtbeweise Gottes sind wie ein hebräisches Buch. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand von euch Hebräisch kann und hebräische Bücher schon mal gelesen hat. Das kann man nämlich nur von hinten lesen. Die hebräischen Bücher werden von hinten nach vorn gelesen. Also interessant, was er sagte. Vom Ziel her werde ich manches verstehen und manches begreifen. Amen.